machen heute weiter in der Josef-Geschichte und wir sind im ersten Buch Mose, im Kapitel 42. Wer keine Bibel da hat, kann sich gerne eine ausborgen, hinten. Wir lesen Vers für Vers durch das ganze Kapitel, wie immer. Und da habt ihr auf jeden Fall einen gewaltigen Vorteil, wenn ihr mitlesen könnt. Wir wollen uns heute aber erstmal über etwas Grundsätzliches unterhalten, bevor wir in den Text einsteigen. Was denkt ihr, ist das Wichtigste im Leben? Was denkt ihr, ist das Wertvollste im Leben?
Essen.
Okay, wenn das der Level ist, auf dem du lebst, Stefan. Ich denke, das Wertvollste sind Beziehungen. Beziehungen sind letztendlich das, was unser Leben reich macht. Ja, selbst zusammen essen, was wir heute tun werden, das macht das Essen erst wirklich schön, wenn wir es in Gemeinschaft tun können, nicht alleine irgendwo und einsam. Also Beziehungen machen unser Leben reich. Und dafür sind wir eigentlich geschaffen. Zuerst natürlich für Beziehung mit Gott, aber dann auch für die Beziehung mit unseren Mitmenschen. Und Gott möchte, dass wir gute Beziehungen haben, dass wir heile Beziehungen haben, dass wir versöhnte Beziehungen haben. Wieder zuerst mit ihm, aber dann auch für uns mit unseren Mitmenschen. Und Gott selbst war das so wichtig, dass er ein Jesus-Mensch geworden ist und dass er für uns an Kreuz gegangen ist und da am Kreuz für uns gestorben ist und für unsere Schuld bezahlt hat, die uns von ihm trennt, um unsere Beziehung zu heilen. Und was ist das, was Beziehung zerstört? Sünde, oder? Sünde zerstört Beziehungen. Sünde ist der große Beziehungskiller. Und das gilt für die Beziehung mit Gott natürlich, das gilt aber auch für unsere irdischen Beziehungen. Und es ist ein Teil, leider, unseres Lebens, dass wir immer wieder aneinander schuldig werden. Wir alle sind sehr weit von der Liebe und von der Perfektion Gottes entfernt. Wir alle haben diese Impulse in unserem Herzen zu sündigen. Wir haben die Tendenz, selbstsüchtig zu sein und egoistisch zu sein und habsüchtig zu sein. Und wir verhärten unsere Herzen und deswegen verletzen wir und enttäuschen wir einander ständig eigentlich. Und das beeinträchtigt unsere Beziehungen. Josef und seine Brüder hatten eine gestörte Beziehung. Würdet ihr das auch sagen? Zerstört durch Sünde. Brüder haben ihn an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, in der Geschichte vor ein bisschen mehr als 20 Jahren in die Sklaverei verkauft, als Sklaven. Denkt ihr nicht auch, dass das die Beziehung belastet hat? Wie würdet ihr euch fühlen? Was würdet ihr tun, wenn ihr an Josefs Stelle gewesen wärt? Versklavt, verkauft, verraten von euren eigenen Brüdern. Und vielleicht haben einige von euch so ähnlich krasse Erfahrungen gemacht in eurem Leben. Solche Dinge passieren leider in der gefallenen Welt. Vielleicht wurdest du verletzt. Tief verletzt. Ich meine, es gibt so Dinge, wir werden verletzt und wir sagen, okay, ist kein Riesending, Schwamm drüber und wir können weiterleben damit, aber dann gibt es Dinge, die uns so tief treffen, dass wir nicht einfach so, sagen wir mal, die Bibel sagt, in Liebe zudecken können und drüber wegschauen können. Dann gibt es Dinge, die uns so tief treffen, dass es nicht so einfach ist, weiterzugehen. Vielleicht wurdest du so verletzt oder verraten oder erniedrigt oder enttäuscht. von deinem Vater, deiner Mutter, deinem Mann, deiner Frau, vielleicht deiner Ex heute, von einem Bruder, einer Schwester, Kumpel. Vielleicht ist die Beziehung so gestört, dass du schon seit Jahren nicht mehr mit dieser Person geredet hast. So zerstört, so kaputt ist die Beziehung. Vielleicht hast du sogar körperliche Symptome deswegen, wenn du nur den Namen dieser Person hörst, dass dir den Magen umdreht oder dass dir die Haare aufstellt. Vielleicht bist du verbittert und hast ein hartes, ein böses Herz gegen diese andere Person. So sehr, dass wenn du hören würdest, dass sie gestorben ist oder dass sie einen Unfall hatte oder dass sie Krebs hat, dass du dich vielleicht sogar freuen würdest drüber. Vielleicht träumst du sogar selbst, manchmal der Person selbst Schaden zuzufügen oder was Böses anzutun. Vielleicht so ganz krass sie zu foltern oder umzubringen. Würde es natürlich nie so weit gehen. Aber wenn du ehrlich bist, wenn es wer anderer für dich tun würde, wäre es okay. Für dich. Vielleicht sinnst du auf Rache, vielleicht sinnst du auf Vergeltung. Und viele Actionfilme leben davon. Das sind die Helden in diesen Filmen, die Menschen, die sich rächen. Und oft ist es der ganze Plot von einem Film, so ein Rachefeldzug. Irgendjemandem wurde Unrecht angetan und dann zieht er los, um einen nach dem anderen umzulegen, dieser Menschen, die ihn verletzt haben. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal freuen wir uns sogar ein Stück weit mit jedem, der dran glauben muss. Weil das ist so unsere natürliche Reaktion eigentlich. Rache ist süß, heißt sie in der Welt, oder? Gott sagt, Rache ist Sünde. Das ist, was er uns sagt. Im Römer 12, Vers 19 heißt es, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also Rache steht nicht uns zu, Rache ist nicht unser Geschäft, das steht allein Gott zu. Denn nur er ist sündenlos, nur er ist weise genug, nur er ist allwissend genug, dass er die Motivation kennt von jedem, dass er die Situation voll verstehen kann. Nur er ist gerecht genug, nur er ist barmherzig genug, um mit dem richtigen Maß richten zu können und vergelten zu können. Unsere Rache, die heilt nicht, die reißt nur noch tiefere Wunden. Und wir kennen alle Geschichten von Familienfäden oder so Stammesfäden, wo es immer und immer wieder Blutrache gibt und so dieser tödliche Kreislauf. Wir hauen einen von euch in die Pfanne und dann fühlt ihr euch verantwortlich, einen von uns in die Pfanne zu hauen. Und wenn wir die Geschichte lesen, es gibt so Stories im echten Leben. Aber wenn du Bitterkeit hast in deinem Herzen gegen jemanden, wenn du so eine allergische Reaktion gegen irgendjemanden hast, gegen irgendeinen Mitmenschen, dann ist es ein Zeichen, dass du falsch reagiert hast auf diese Verletzung oder diese Enttäuschung, diese Sünde gegen dich. Und wie gesagt, es ist ein Stück weit unsere natürliche Reaktion als gefallene Menschen, aber es ist eine falsche Reaktion. Es sind ja immer zwei Personen beteiligt an der Beziehung. Es gibt immer zwei Seiten. Die eine ist der Sünder, der Sünde, der gegen dich gesündigt hat, aber die andere Seite, das bist du. Und wie du mit dieser Sünde, wie du mit dieser Ungerechtigkeit, mit dieser Verletzung umgehst, die andere Person dir zugefügt hat. Du kannst richtig damit umgehen oder du kannst auf eine sündige Art und Weise umgehen damit und dadurch den anderen und dich weiter verletzen. Und es wird inzwischen so in den letzten 10 bis 20 Jahren auch wissenschaftlich erforscht in diese Richtung. Ich habe einen Artikel gelesen diese Woche von einem Professor und Psychotherapeuten aus Wien, Raphael Bonelli heißt er, und er hat geschrieben, die Unversöhnlichkeit ist immer ein Unglück. Das ist, was die Welt uns sogar sagt. Es ist einfach ein Fakt in unserem Leben. Unversöhnlichkeit ist immer ein Unglück. Das killt nicht nur die Beziehung und schlägt sich auf unsere Psyche, sondern es kann uns in der Folge sogar physisch krank machen. Es erforscht erhöhter Blutdruck und Pulsschlag, erhöhter Spiegel von dem Stresshormon, Cortisol im Blut, Muskelverspannungen, Stresssymptome wie Kopfschmerzen oder Magenschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel, Appetitlosigkeit. In der Folge vielleicht sogar Alkoholismus und solche Dinge, wieder eine falsche Verarbeitung von dem Stress, dem Beziehungsstress und der Unversöhnlichkeit. Der Berliner Psychiater und Verbitterungsforscher Professor Michael Linden spricht von einer posttraumatischen Verbitterungsstörung. Und er schreibt, wenn uns ein Ereignis so sehr kränkt, dass sich schließlich das gesamte Denken, Fühlen und Tun darum dreht, ist die Kränkung zur Krankheit geworden. Etwa 2% der Bevölkerung sind laut dem Experten davon betroffen. Die leitenden Emotionen sind neben Bitterkeit, Hoffnungslosigkeit und Aggression. Die Betroffenen sind in eine seelische Sackgasse geraten. Das schreiben unsere weltlichen Experten. Im Artikel heißt es weiter, es kommt zu einem mitunter explosiven Mix aus ohnmächtiger Wut, Resignation, Rachegefühl und Selbstzerstörung mit einem Schuss Trotz. Im Extremfall endet krankhafte Bitterkeit tödlich mit Suizid oder Mord. Ein Drittel unserer Patienten hat sehr präzise, fremdaggressive Fantasien. Manche laufen amok und werfen Molotow-Cocktails ins Arbeitsamt, berichtet Linden. Hinzu kommt, dass sich diese zurückziehen und keine sozialen Kontakte mehr aufnehmen. Ein furchtbarer Zustand, fasst der Experte zusammen. Dabei können Rache oder Kampf die Bitterkeit nicht lindern. Kämpfen kann das Erlebte nicht ungeschehen machen, gibt Michael Linden zu denken. Und nach erfolgtem Rachefeldzug gesellen sich zur Bitterkeit oft Schuld und Schamgefühle. Also Bitterkeit, Unversöhnlichkeit ist keine Lösung. Und wir wissen, es ist auch nicht Gottes Wille. Was ist die Lösung? Was heilt kaputte Beziehungen, zerstörte Beziehungen, durch Sünde zerstörte Beziehungen? Gottes Medizin für uns ist Vergebung und Versöhnung. Und die Psychologen bestätigen das. Es ist einfach das reale Leben. Gott weiß, wie wir funktionieren und wie wir ticken. Ich lese euch ein paar Bibelstellen aus, die das klar sagen. Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wir können auch an das Vaterunser denken, an dieses Modellgebet, das Jesus uns gegeben hat, wo er uns gelehrt hat zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Also Jesus nimmt das als gegeben hin. Jesus nimmt das als selbstverständlich. Er geht davon aus, dass seine Jünger so leben werden, dass sie vergeben. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Nicht vergeben ist keine Option für uns Christen. Nicht vergeben ist unvorstellbar, undenkbar. Als Jesus zu seinen Jüngern über das Thema sprach, kam der Petrus zu ihm und hat gesagt, Herr, wie oft müssen wir vergeben? 7-mal? Und er hat sich wahrscheinlich super geistig gefühlt, weil die Schriftgelehrten damals haben gesagt, 3-mal, das ist auch so unser Empfinden, du kriegst 3 Warnungen und dann bist du raus. Und Petrus hat gesagt, okay, ich verdoppel das und mach noch einen drauf. Jesus, wie oft muss ich vergeben? 7-mal? Und dann gibt ihm Jesus diese schockierende Antwort, nee Petrus, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Auf gut Deutsch, immer und immer wieder, ohne zu zählen. Es soll überhaupt kein Limit für unsere Vergebungsbereitschaft geben. Das ist eine hohe Herausforderung, findet ihr nicht auch? Das ist ganz schön schwer. Vergeben ist eins der schwierigsten Dinge, die es gibt im Leben. Eine der schwierigsten Entscheidungen im Leben. Und ich glaube, dass nur Menschen, die Gott im Herzen haben, die den Geist Gottes im Herzen haben, diesen Beistand Gottes, die Kraft Gottes überhaupt fähig sind, zu vergeben, wenn sie wirklich krass verletzt wurden. Ein Stück weit ist das übernatürlich, wenn wir tief verletzt wurden. Warum wollen wir vergeben? Epheserbrief hat uns gesagt, weil Gott uns in Christus vergeben hat. Und zwar viel mehr, als wir je anderen Menschen vergeben werden. Ich bin selbst alles andere als perfekt. Ich bin selbst ein Sünder. Und Jesus hat mir Milliarden vergeben an Schuld, um dieses Bild von Geldschuld zu nehmen. Und deshalb will ich auch Menschen, die Jesus auch lieb hat, die paar Euro vergeben und erlassen, die sie mir schulden. Und Jesus geht davon aus, dass wir das tun. Was sonst können wir tun, nachdem wir Abendmahl gefeiert haben und gefeiert haben, die Vergebung, die Jesus uns gebracht hat, wie können wir hier rausgehen und einem Mitmenschen sagen, ja, aber dir vergebe ich nicht. Deine paar Cent, die du an mir schuldig geworden bist. Also das ist unsere letztendliche Motivation. Alles andere wird auch zu wenig sein. Ich bin beeindruckt von Jesu Vergebung für mich und seiner Gnade und seiner Liebe. Und es wird hoffentlich mein Herz so prägen, dass ich auch barmherzig bin und zumindest gewillt bin, auch meinen Mitmenschen zu vergeben. Und oft ist es ja ein Ringen, das dann in der Praxis auszuleben. Was heißt vergeben? Vergeben heißt eigentlich eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zuerst mal. Und zwar die Entscheidung, dem anderen, der schuldig an mir geworden ist, seine Schuld, seine Sünde gegen mich nicht mehr entgegenzuhalten. Ihn als Menschen so zu behandeln, so anzunehmen, als hätte er das nicht getan. Damit sage ich nicht, dass es okay war, was der andere getan hat. Es war offensichtlich nicht okay. Heißt nicht, dass ich es wegdiskutiere. Heißt auch nicht, dass es mir nicht mehr weh tut oder dass ich es vergessen habe. Ich glaube, es bedeutet auch nicht Naivität. In dem Sinn, jemand hat mich schon 3-mal beklaut, ich gebe ihm einfach gleich wieder den Schlüssel für mein Haus. Hat auch nichts damit zu tun, erlittenes Unrecht schön zu reden, zu verdrängen, zu vergessen. Nie vergeben bedeutet ein Stück weit die Schuld, dieses Unrecht des anderen zu tragen, zu ertragen, zu erleiden, in dir selbst sozusagen aufzunehmen und aufzulösen. So wie Christus unsere Schuld am Kreuz auf sich genommen hat und vernichtet hat. Und natürlich tun wir das nicht in dem Sinn, dass wir die Schuld irgendeines anderen Menschen sühnen können, so wie Jesus das für uns getan hat. Aber wenn du vergibst, sagst du im Prinzip, dieser Kreislauf der Sünde und des Verletzens, der stoppt hier bei mir. Und ich erleide dieses Unrecht, nicht quitt zu sein. Ich erlasse dir deine Schuld. Du musst mir nicht zurückzahlen auf irgendeine Art und Weise, indem ich dich leiden lasse oder was auch immer. Vergebung ist immer unverdient. Vergebung ist immer ein Akt der Gnade. Und wenn wir vergeben, dann sind wir Jesus ähnlich. Und du wirst dich nie danach fühlen zu vergeben. Vergebung ist immer ein Glaubensschritt gegen das, was unsere Gefühle uns sagen. Weil meine Gefühle sagen mir, ich drehe dir den Hals um, wenn du mich verletzt hast. Eine Glaubensentscheidung, dem anderen die Schuld nicht mehr entgegenzuhalten, ihn so zu behandeln, als hätte er es nicht getan, es nicht mehr hochzubringen, es nicht mehr aufzuwärmen. Und zwar erstens nicht mehr aufzuwärmen dem Schuldner gegenüber, es dem anderen nicht mehr hochzubringen. Jetzt gibt es so eine Geschichte, wo ein Mann zu seiner Frau sagt, du bist historisch. Sie sagt, du meinst wohl hysterisch. Nee, historisch, du bringst immer den alten Kram wieder hoch. Also erstens dem anderen nicht entgegenhalten. Und Josef hat das nie getan, sehen wir in unserer Josefsgeschichte. Josef hat seinen Brüdern nie ihre Schuld an den Kopf geworfen. War auch gar nicht nötig. Die waren schon überführt, werden wir sehen. Zweitens, es bedeutet auch, das, was der andere mir angetan hat, auch nicht einem Dritten gegenüber hochzubringen. Tratsch, sagen wir dazu, oder üble Nachrede. Ja, wir es nicht glauben, was der mir angetan hat. Und drittens bedeutet es, diese Schuld auch nicht mehr mir selbst gegenüber oder in meinem Denken hochzubringen, aufzuwärmen. Ich lasse es ruhen. Ich weigere mich, in meinen Gedanken drum zu drehen und bitter zu werden, negative Gedanken zu haben über diese andere Person. Und das ist ein geistlicher Kampf, das ist vielleicht der schwierigste Teil. Vergebung ist eine Entscheidung erstmal, aber Vergebung ist in dem Sinn auch ein Prozess. Es ist eine Glaubensentscheidung, ich will dich freigeben, ich will dir das nicht mehr entgegenhalten, aber das dann auch wirklich so zu fühlen, Vergebung zu fühlen, das ist ein Prozess. Wahrscheinlich müssen wir uns immer wieder dafür entscheiden, wenn es wieder hochkommt und diese Gedanken und diese Gefühle immer wieder entscheiden. Nee, ich habe mich entschieden, es ruhen zu lassen. Ich habe vergeben. Und oft folgen ja unsere Gefühle unseren Entscheidungen. Also wir müssen zuerst einen Glaubensschritt machen, eine Glaubensentscheidung, und dann folgen die Gefühle irgendwann mal nach und dann heilt die Zeit auch, wenn wir diese richtige Einstellung haben. Es ist auch hilfreich, wenn wir den Unterschied erkennen zwischen Vergebungsbereitschaft und Vergebung zusprechen bzw. Versöhnung einer Beziehung. In unserem Herzen sollen wir immer vergebungsbereit sein, immer eine vergebende Haltung haben. Das ist auch ein Schutz für unsere eigene seelische Gesundheit, dass wir nicht bitter werden. Das ist, wie Gott uns behandelt. Gott ist immer vergebungsbereit. Er hat unsere Schuld an Kreuz getragen. Er hat unsere Schuld erlitten. Er hat unsere Schuld gesühnt. Und sein Vergebungsangebot, sein Versöhnungsangebot, sein Gnadenangebot, das gilt jeden. Aber vergibt Gott jeden? Nein, Gott vergibt nicht jeden, sondern nur denen, die es annehmen wollen. Denen, die Buße tun, die ihre Sünde bekennen, die sich Jesus anvertrauen. Also die Grundlage, dass Sünde wirklich oder ein Sünder wirklich freigesprochen wird und versöhnt wird mit Gott, ist Buße, Umkehr, Glaube. Und genauso ist es in unseren irdischen Beziehungen. Ich kann und ich möchte und ich soll jedem diese Haltung entgegenbringen, ich vergebe dir, ich möchte dir vergeben. Aber Versöhnung einer Beziehung und dieses Zusprechen der Vergebung, das kann nur stattfinden, wenn beide dazu bereit sind. Deshalb sagt uns die Bibel, wenn jemand gegen dich gesündigt hat, wenn jemand dich verletzt hat, vielleicht war es ihm ja gar nicht bewusst, vielleicht ist er nicht sensibel genug und es wurmt dich und du kannst es nicht einfach loslassen und zudecken und in Frieden mit dieser Person weiterleben und in Liebe. Deswegen sagt uns die Bibel, dann müssen wir erstens den eigenen Balken aus unserem Auge ziehen. Meine eigene lieblose Einstellung, meine unversöhnliche Haltung, mein Anteil an dem Ganzen. Oft sind ja an einer kaputten Beziehung beide schuld. Meistens. Also bring zuerst deine Schuld zu Jesus und bekenne es Gott. Herr, das und das ist Sünde. Diese unversöhnliche Haltung, das, was ich dir gesagt habe, das, was ich gedacht habe, das ist falsch, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmen und sagen, okay Gott, ich nenne es beim Namen, so ist es, wie du es sagst. Das muss raus. Und dann darf ich seine Vergebung in Anspruch nehmen. Danke, Jesus, dass du dafür bezahlt hast. Und ich darf Gott auch bitten, bitte, Herr, hilf mir, diese Person zu lieben, wie du sie liebst. Hilf mir, barmherzig zu sein, wie du barmherzig bist. Ich brauche deine Hilfe. Ich meine, aus eigener Kraft, ich kann so nicht leben. Und dann als zweiten Punkt, wenn ich es mit Gott geklärt habe und ich die rechte Einstellung habe, dann heißt es im Jakobus 5, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und wir können uns auch in die andere Person hineinversetzen. Das hilft auch, oft mal die Perspektive zu wechseln. Dass wir barmherziger werden. Aber als zweiten Schritt kann ich dann auch auf diese andere Person zugehen, auf diesen Menschen, gegen den ich gesündigt habe, und ihm bekennen, hey, es tut mir leid, es war falsch, was ich getan habe. Ich übernehme die Verantwortung und nenne es beim Namen, das war falsch, es war Sünde, ich habe Schuld auf mich geladen und ich kann ihn um Vergebung bitten. Bitte vergib mir. Und idealerweise, biblisch gesprochen, treffen sich die beiden auf dem halben Weg und bitten sich gegenseitig um Vergebung und sprechen es einander zu, ich vergebe dir. Und die Sache ruht und die Sache ist erledigt. Aber wenn dem nicht so ist, dritter Punkt, wenn dem anderen die Schuld nicht bewusst ist oder sein Herz nicht weich ist, dann sagt uns Matthäus 18, dann geh hin und sprich ihn an. Konfrontiere ihn unter vier Augen damit. Sag, hey, das, was du da und da getan hast, was du da und da gesagt hast, das hat mich verletzt. Und zwar so sehr, dass ich jetzt nicht einfach so drüber hinwegsehen kann. Unsere Beziehung ist nicht in Ordnung. Spricht es an. Und wenn er reagiert, dann ist es gut, dann könnt ihr euch versöhnen. Wenn er nicht reagiert, heißt es dort in Matthäus 18, da sagt Jesus, dann holt euch Hilfe. Römer 12, 20 geht sogar so weit, also Fortsetzung von dieser Stelle, wo Gott gesagt hat, mein ist die Rache, rächt euch nicht selbst. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Also tu der Person Gutes, die dir Schlechtes getan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Der Punkt ist, wir wollen uns nicht einfach abfinden mit Unheilen, unversöhnten Beziehungen. Weil heile Beziehungen bereichern uns und heile Beziehungen ehren Gott. Also soweit meine Basis für heute. Und nach dieser kurzen Einleitung wieder mal möchte ich zurückgehen in die Josefsgeschichte. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Hintergrund, weil diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern ist eine Geschichte der Erlösung. Es ist eine Geschichte der Vergebung, der Versöhnung. Josef ist in dieser Geschichte ein Bild für uns, für Jesus. Und ich denke, diese Einleitung, gerade auch diese Unterscheidung zwischen, was ist Vergebung, was bedeutet Versöhnung, auch der Unterschied, das ist wichtig für uns zu verstehen, um zu verstehen, was Josef hier tut, warum Josef tut, was er tut. Ich habe lang gerungen mit diesem Text, lange Zeit. Ich denke, alle haben diese Geschichte schon gelesen. Habt ihr euch je gefragt, warum tut Josef, was er tut hier? Dieses ganze Spielchen, was er mit seinen Brüdern hier macht, dass er sich nicht zu erkennen gibt. Warum tut er das? Und die Antwort, die ich drauf gefunden habe, ist, er möchte die Beziehung heilen mit seinen Brüdern. Josef hatte offensichtlich die ganze Zeit ein vergebendes Herz. Es wird nicht explizit gesagt, Josef vergab seinen Brüdern, aber implizit ist es klar. Ich denke, anders ist es überhaupt nicht möglich, Josefs Geschichte zu überleben, ohne Bitterkeit im Gefängnis, als Sklave. All diese vielen Jahre ist gar nicht anders möglich, ein weiches Herz zu behalten, als wenn er nicht vergeben hätte. Aber Josef will hier mehr als vergeben. Josef will Versöhnung. Und dazu ist der zweite Teil nötig, nämlich die Buße seiner Brüder, dass sie ihre Sünde bekennen. Und ich glaube, Josef mit all dem, was er hier tun wird in den nächsten Kapiteln, Josef will seine Brüder an diesen Punkt bringen und will mithelfen, dass diese Beziehung wirklich versöhnt sein kann. Und er möchte sehen, ob sich ihr Herz verändert hat in den letzten 20 Jahren. Ob es eine Basis gibt für Versöhnung ihrer Beziehung. Und wir werden jetzt im Rest der Zeit noch relativ schnell durch dieses Kapitel lesen, aber wir haben schon viel Vorarbeit geleistet für heute und für nächste Woche. Josef wurde der zweite Mann in Ägypten und er hat vorgesorgt für die Hungersnot, die jetzt auf der ganzen Welt ist, also zumindest der bekannten Welt, der Welt, in der Israel, die Nachkommen von Jakob, gelebt haben. Und im letzten Vers von Kapitel 51 haben wir gelesen, alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen. Und Josef hat wohl erwartet, dass auch seine Brüder oder zumindest einige seiner Brüder irgendwann beim auftauchen werden. Denn wir werden sehen, er hat einen sehr durchdachten Plan, hat sich genau überlegt, was er tun will und hat seine Mitarbeiter da involviert, hat es mit ihnen abgesprochen. Wir nehmen die Geschichte im Vers 1 wieder auf, und zwar im Land Kanaan. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Interessant, oder? Interessante Aussage. Ich frage mich, wie haben die einander angesehen? Waren das schuldbeladene Blicke? Damals haben die Menschen Naturkatastrophen oder Hungersnöte, solche Dinge oft als Gericht Gottes gesehen. Und zumindest in der Geschichte Israel, von Israel sehen wir, dass es auch manchmal zumindest so war. Und wir werden noch sehen, dass das Gewissen von Josefs Brüdern geplagt war, von dem, was Josef angetan haben. Und nicht nur ihm, sie haben den Papa 20 Jahre lang belogen und zugesehen, wie er geweint hat und getrauert hat um Josef und wie er auch gealtert ist in seiner Trauer. Also meine Vermutung ist, die Jungs, die glotzen einander an und haben diesen Blick, es ist unsere Schuld. Die hatten keine positiven Gedanken dabei, bei diesem Gedanken nach Ägypten zu ziehen. Auf dieser selben Straße, auf der Josef gezogen ist, als sie ihn verkauft haben. Das war so der letzte Blick, den sie von ihm hatten, mit dieser Sklavenkarawane Richtung Ägypten auf dieser Straße. Und sie zögern zu gehen. Und hier sehen wir Papa Jakob in seiner sensiblen Art, sagt, was glotzt ihr einander an? Was guckst du? Hä? Und er sagte, siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Da zogen die 10 Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Benjamin, der zweite Sohn von Josefs Mutter Rahel, der Lieblingsfrau von Jakob. Und Jakob hat ihn genauso bevorzugt wie den Josef zuvor. Der hat nichts gelernt. Und hat gesagt, der Benjamin, der bleibt hier bei mir. Und er war kein kleiner Junge mehr, der war wahrscheinlich irgendwo in seinen 20ern zu dem Zeitpunkt. Dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Wenn euch ein Unfall passiert, kann ich damit leben, aber mein kleiner Benjamin, nee, der bleibt bei mir. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Und Josef, er war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Erinnert euch an die Träume, die Josef hatte? Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie. Waren ungefähr 20 Jahre älter, die Brüder. Aber hatten wohl noch dasselbe Outfit, dieselben Bärte, selben Haarstil. Ich meine, es waren 10 Brüder. Josef hat sie erkannt. Sie haben ihn nicht erkannt. Josef war ein Teenager von 17 Jahren, als sie ihn verkauft haben. Und er hat sein Aussehen, seinen Stil gewaltig geändert. Die Ägypter haben ihre Haare, den Kopf kahl rasiert und ganzen Gesichtshaare kahl abrasiert. Vielleicht gerade noch so dieses Bärtchen, was wir manchmal bei diesen Pharao-Bildern sehen. Josef war wahrscheinlich geschminkt und vor allem, sie haben ihn überhaupt nicht erwartet in dieser Position. In ihrem Denken war er offenbar schon tot. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Lebenserwartung eines ägyptischen Sklaven im Durchschnitt war. Sie haben ihn auf jeden Fall nicht erkannt. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte, und das muss abgefahren gewesen sein, das muss begeisternd gewesen sein. Gott hat erfüllt das, was er geträumt hat. Das war keine Einbildung. Wow! Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du Gott wirken siehst, ganz praktisch in deinem Leben. Und er sagte zu ihnen, weiter im Vers 9, ihr seid Kundschafter, ihr seid Spione. Die Blöße des Landes auszuspähen seid ihr gekommen. Ihr habt nichts zu essen, wir haben viel zu essen in Ägypten. Ihr seid gekommen, um uns zu überfallen, um uns zu erobern und uns das wegzunehmen, was wir haben. Sie aber sagten zu ihm, nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle Söhne eines Mannes sind wir, redliche Männer sind wir. Naja, das ist wohl Ansichtssache, gell? Sie haben den armen Papa 20 Jahre lang belogen. Aber für diese Situation stimmte es, sie hatten lautere Motive. Sie waren keine Kundschafter, sondern sie waren wirklich nur da, um Essen zu kaufen, das haben sie wohl gemeint hier. Deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle Söhne eines Mannes sind, wir redliche Männer sind, wir deine Knechte sind keine Kundschafter. Er aber sagte zu ihnen, nein, sondern die Blöße des Landes zu erspähen, seid ihr gekommen. Da sagen sie, 12 an der Zahl sind deine Knechte, Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben. Und der eine, er ist nicht mehr. Vielleicht haben sie wirklich geglaubt, dass Josef schon tot ist, oder vielleicht haben sie Josef auch hier nur belogen. Sendet einen von euch hin. Nee, Vers 14. Josef aber sagte zu ihnen, das ist es, was ich zu euch gesagt habe. Kundschafter seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden. So wahr der Pharao lebt, ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, so wahr der Pharao lebt, wehe euch. Dann seid ihr Kundschafter. Und er setzte sie zusammen 3 Tage in Gewahrsam. Er lässt ihnen allen mal einen Geschmack daran haben, wie sich ein ägyptischer Knast anfühlt für 3 Tage. Am 3. Tag aber sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes, dann sollt ihr leben. Ich fürchte Gott. Wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Hause eures Gewahrsams. Im Knast auf gut Deutsch. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Also wir sehen hier schon, Josef war sehr gnädig eigentlich, er war sehr vergebend. Er versorgt sie hier und ihre Familien. Er hatte keine Rachegedanken, hätte er sagen können, ihr könnt alle verrecken. Mir doch egal, habt ihr verdient. Aber er will einen der Brüder zurückbehalten, um ihr Herz zu testen. Sie haben jetzt alle 3 Tage lang den Knast gekostet. Und jetzt ist die Frage, werden sie ihren einen Bruder versauern lassen im Knast, so wie sie es mit Josef getan haben? Werden sie nur ihre eigene Haut retten? Oder werden sie dieses Risiko auf sich nehmen und zurückkommen, um ihren Bruder zu befreien? Das ist, denke ich, was hier abgeht. Und versetzt euch mal kurz in die Brüder. Wir müssen uns in diesen biblischen Geschichten immer in diese Charaktere reinversetzen. Versetzt euch mal in die Brüder von Josef. Die stehen hier vor dem mächtigsten Mann der Welt. Oder zweitmächtigsten von mir aus. Der hat ihr Leben in der Hand. Und das Leben ihrer ganzen Familien. Die sind dem völlig ausgeliefert, total abhängig von ihm. Aber aus irgendeinem Grund, sie wissen es noch nicht genau, hat der Typ sie total auf dem Kieker. Und er redet hart zu ihnen und er beschuldigt sie, Spione zu sein. Und darauf stand wohl die Todesstrafe. Wie geht's euch dabei? Bin mir sicher, die Jungs hatten ihre Hosen gewaltig voll. Und seht hier in Vers 20 oder Vers 21, was die Jungs die letzten 20 Jahre begleitet hat, ihr schlechtes Gewissen. Da sagten sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, aber wir nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Unversöhnlichkeit bringt Paranoia. Seht ihr, das Erste, woran sie denken, wenn was Schlimmes passiert in ihrem Leben ist, oh, das ist wegen unserer Sünde, die wir Josef angetan haben. Ihre Schuld war allgegenwärtig, die hat sie niedergedrückt, hat sie seelisch zerstört, hat sie gequält. Und wie viele Menschen laufen so schuldbeladen durch ihr Leben? Schuld ist nicht nur irgendwie eine Einbildung oder irgendwas, was Religion uns einredet. Nee, Schuld ist sehr real. Und Schuld ist auch nicht etwas, was einfach so irgendwie wieder von alleine weggeht. 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich treffe immer wieder Leute, wenn wir rausgehen auf die Straße, um zu evangelisieren, die sagen, Sünde gibt's nicht. Oder ich habe nicht gesündigt. Hey, tu das nicht. Sag das nicht, du weißt es besser. Dein Gewissen klagt dich an. Betrüg dich nicht selbst. Besser als ein Problem zu verleugnen, ist ein Problem zu lösen. Und Jesus hat unser Sündenproblem für uns gelöst am Kreuz. In Vers 9 in 1. Johannes 1 heißt es weiter, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Nicht den meisten Ungerechtigkeiten oder von vielen, sondern von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir einfach übereinstimmen, es zugeben. Jesus, ich habe gesündigt. Und Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast, dass du meine Schuld da getragen hast. Ich nehme das für mich persönlich an. Ich vertraue mich dir an. Ich kehre um zu dir. Ich will mit dir leben. Ich will für dich leben. Ich will dir folgen. Wenn du das tust, dann wirst du rein. Dann wirst du versöhnt. Dann wirst du ein Kind Gottes. Dann wirst du zu einem Heiligen. So, als ob du nie gesündigt hättest in deinem Leben. Wirklich, real. Ich habe das bei meiner Bekehrung wirklich körperlich gespürt sogar, dass diese Last meiner Schuld, diese Sündenlast abgefallen ist von meinem Leben. Und dieser Friede, mit Gott versöhnt zu sein, diese Freude über die Errettung, über die Versöhnung. Leute, das ist auch nicht nur irgendwie so ein Psychotrick oder so eine religiöse Einbildung, das ist auch real. Diese reale Schuld, die mich von Gott trennt, die mich belastet hat, die ist wirklich gesühnt. Ich bin wirklich frei davon. Die ist wirklich weg. Und so, wenn du noch schuldbeladen durch dein Leben läufst, wenn du bis jetzt immer einen Bogen gemacht hast um dieses Kreuz, wenn du immer von Jesus weggelaufen bist, wo immerhin zu irgendeinem Psycho-Onkel oder zum positiven Denken-Seminar oder in die Meditation, in irgendeine Religion mit ihren Ritualen, in irgendwelche Wallfahrten oder so ein Gutmenschen-Dasein, wo du versucht hast, durch gute Werke oder durch Spenden irgendwie deine Schuld abzubezahlen oder abzuarbeiten. Wir haben jetzt zu Ostern wieder diese Fotos von den Philippinen und sonst wo gesehen, wo Leute sich ans Kreuz schlagen lassen, um irgendwie selbst ihre Schuld wegzumachen, abzuarbeiten. Es funktioniert nicht. Hör auf, davon zu laufen. Gib deine Selbstgerechtigkeit, gib diese Selbsterlösungsversuche auf. Es gibt nur einen, es gibt nur einen einzigen, der dich von deiner Schuld befreien kann. Und es ist Jesus. Und er hat es schon getan. Du musst es nur für dich persönlich annehmen, dass es wirksam wird für dich persönlich. Also lauf zu ihm. Er wird dich nicht abweisen. Er wird dich befreien. Er wird dich erlösen. Lass dich erlösen. Lass dich retten von ihm. Wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Sie hörten diese verzweifelten Hilferufe Josefs aus der Zisterne, während sie aßen. Sie hörten sein Flehen um Gnade, als sie ihn verkauften als Sklave. Und das haben sie in ihrem Kopf, diese Schreie. Gewissen klagt sie an, du bist schuldig, du bist schuldig, du bist schuldig, 20 Jahre lang. Und Ruben antwortete ihnen, habe ich euch nicht gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen? Aber ihr habt nicht gehört, doch siehe, sein Blut wird gefordert. Josef hört diese Informationen zum ersten Mal in seinem Leben. Er wusste nicht, dass sein ältester Bruder Ruben für ihn eingetreten war. Wie sehr muss ihn das gerührt haben? Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, denn der Dolmetscher war zwischen ihnen. Die haben gedacht, sie haben hier eine private Unterhaltung in ihrer eigenen Sprache. Josef hat in der fremden Sprache zu ihnen geredet. Achlan war Sachlan. Und dann hat der Dolmetscher gesagt, herzlich willkommen. Keine Ahnung, wie immer die Ägypter damals geredet haben. Nicht Arabisch. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. So tief berührt war er davon, das zu hören, dass Ruben für ihn eingetreten ist. Zu hören, wie schuldbeladen seine Brüder waren von dem, was sie ihm angetan haben. Josef hat ein weiches Herz. Und so ein weiches Herz kannst du nur bewahren, wenn du vergibst. Ganz offensichtlich hat Josef eine vergebende Haltung gehabt, diese 20 Jahre lang in seinem Leben. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Ich nehme an, dass er ursprünglich seinen ältesten Bruder, den Ruben, einlochen wollte. Der Älteste war ja der Leiter, der, auf den normalerweise die anderen gehört haben. Aber als er gehört hat, dass der Ruben für ihn eingetreten ist und nicht beteiligt war an diesem Anschlag gegen ihn, da behält er den zweitältesten Bruder, den Simeon, im Knast. Und der war ein harter Bursche, wie ihr wisst. Der hat den Knast verdient, sowieso. Hat eine ganze Stadt ermordet. Erinnert euch an die Story? Und Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide fülle und ihr Geld jeden in seinen Sack zurücklege und ihnen Wegzehrung auf ihren Weg mitgebe. Und man tat ihnen so. Dann luden sie ihr Getreide auf ihre Esel und zogen davon. Also Josef hat sie gut versorgt. Er gab ihnen auch das Geld zurück. Also er hat ihnen alles geschenkt. Und das wird den Jungs ganz schön unheimlich sein, wenn sie das entdecken. Ich meine, wir können das nachvollziehen. Warum hat er uns das Geld zurückgegeben? Das macht keinen Sinn. Wir haben das nicht verdient. Was steckt da dahinter? Oh, oh. Als nun einer seinen Sack öffnete, um seinen Esel in der Herberge Futter zu geben, da sah er sein Geld und siehe, es war oben in seinem Sack. Und er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist zurückgegeben worden, siehe, da ist es in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat Gott uns da angetan? Das Herz fiel in die Hose und Gott war schuld. Ist so typisch. Ich höre das so oft. Leute leben ein gottloses Leben, sie ignorieren Gott. Alle Segnungen nehmen sie selbstverständlich. Alles Gute in ihrem Leben nehmen sie auf ihre eigene Kappe. Aber dann, sobald was Schlechtes passiert, dann ist Gott dran schuld. Es ist witzig, ich hatte schon Gespräche mit Atheisten, die gesagt haben, ich glaube nicht an Gott, es gibt keinen Gott. Und dann irgendwann später in demselben Gespräch sagen sie, warum lässt Gott das Leid zu? Oder Leute, die sagen, ich glaube nicht an Gott, weil er so viel Schlimmes zulässt oder weil mir so viel Schlimmes passiert ist in meinem Leben und sind irgendwie bitter gegen Gott. Hä? Moment mal, du hast mir doch gerade erzählt, es gibt keinen Gott. Also dann ist doch alles gut. Dann ist doch alles egal. Das Leben ist beschienen, das ist halt so. Irgendwann stirbst du und alles ist vorbei und alles ist egal. Sei von mir aus enttäuscht von der Evolution, aber warum regst du dich über Gott auf? Und sie kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und berichteten ihm alles, was ihnen widerfahren war und sagten, der Mann, der Herr des Landes, redete hart mit uns und behandelte uns wie Kundschafter des Landes. Jetzt erzählen sie die ganze Geschichte nochmal. Wir sagten zwar zu ihm, redliche Männer sind wir sind keine Kundschafter, 12 Brüder sind wir, Söhne unseres Vaters, der eine ist nicht mehr und der Jüngste ist heute bei unserem Vater im Land Kanaan geblieben. Aber der Mann, der Herr des Landes, sagte zu uns, daran werde ich erkennen, dass ihr redlich seid. Einen eurer Brüder lasst bei mir, nehmt das Getreide für den Hunger eurer Häuser und zieht hin. Aber bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so werde ich erkennen, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redliche Männer seid. Dann werde ich euch euren Bruder wiedergeben und ihr könnt in das Land zurückziehen. Und es geschah, als sie ihre Säcke leerten, siehe, da hatte jeder sein Geldbündel in seinem Sack. Und sie sahen ihre Geldbündel, sie und ihr Vater, und sie fürchteten sich. Können wir gut nachvollziehen. Ihr Vater Jakob aber sagte zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt, Josef ist nicht mehr. Scheinbar hat er sie verantwortlich gehalten dafür, dass sie nicht gut genug aufgepasst haben auf ihm. Sie haben ihm immer die Geschichte erzählt, er ist von einem wilden Tier zerrissen worden. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen. Jakob war so ein Pessimist. Das alles kommt über mich. Armes Würstchen. Vers 37, da sagte Ruben zu seinem Vater, meine beiden Söhne darfst du töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Gib ihn in meine Hand und ich werde ihn zu dir zurückbringen. Oh, danke. Da wird er sich besser fühlen, der Jakob, wenn er auch noch seine zwei Enkelkinder ermordet, wenn er die auch noch verliert. So ein Quatsch, was Leute manchmal sagen, oder? In Situationen, wo sie nicht wissen, was sie sagen wollen, dann ist es besser, dass sie die Klappe halten, gell, als irgendwas zu sagen. Er, das heißt Jakob, aber sagte, mein Sohn zieht nicht mit euch hinab, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Begegnete ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer in den Scheol hinabbringen. Dann werde ich vor lauter Gram sterben. Simeon war ihm offensichtlich egal, er hatte noch immer so eine ungesunde Bevormundung von einem Sohn. Wir stoppen unsere Geschichte hier an diesem Punkt. Ist so ein Cliffhanger, heißt das in der Filmsprache. Also der Held hängt an der Klippe, rutscht runter, hängt an der Klippe und dann wird ausgeblendet. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche, wenn die Serie weitergeht. Die meisten Seifenopern enden ja so. Also wie wird es weitergehen? Wird Simeon freikommen? Wird Simeon seine Brunhilde heiraten? Werden alle Brüder freikommen von ihrer Schuld? Werden die Brüder ans Licht kommen damit und Buße tun? Wird Josef ihnen vergeben? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr nächste Woche wiederkommen. Oder vorauslesen. Aber für dich ist die viel entscheidendere Frage, sind deine Beziehungen in Ordnung? Ist deine Beziehung mit Gott in Ordnung? Hast du Buße getan? Bist du umgekehrt zu Jesus? Und wenn du es noch nicht getan hast, wirst du es tun. Und wie sind deine Beziehungen mit deinen Mitmenschen? Sind diese irdischen Beziehungen heil und versöhnt? Musst du jemanden um Vergebung bitten? Musst du jemanden vergeben? Vielleicht kommen dir ja Namen oder Gesichter in den Sinn jetzt gerade, dann schreib dir die auf. Oder musst wahrscheinlich gar nicht aufschreiben. Aber das ist die Hausaufgabe nächste Woche, auf diese Menschen zuzugehen und Versöhnung zu suchen, Vergebung zu bitten. Unser Studium von Gottes Wort ist völlig fruchtlos, wenn wir es nicht umsetzen. Das muss praktisch werden, das muss konkret werden, was wir hier lesen. Also ist die Hausaufgabe für nächste Woche, zumindest den ersten Schritt zu gehen, dort, wo Versöhnung nötig ist. Okay? Und wenn jemand noch dafür beten will, kommt auf uns zu. Hier, Markus ist da, Margareta, Bernd, Manfred und Trude können auch für alle füreinander beten. Wir haben ja alle die Lizenz zu beten. Dann lasst uns es tun, lasst uns noch gegenseitig stärken für diesen Schritt Aber lass uns es angehen. Amen. Und so, Vater, bitten wir dich um deine Stärkung, um deine Hilfe, um deine Zurüstung. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Herr, erforsche unser Herz, ob da irgendwo ein Weg der Gottlosigkeit in unserem Herzen ist. Und Herr, erforsche unsere Beziehungen. Und Vater, wir haben dein Wort gehört. Wir haben dieses Vorbild von Josef gesehen. Hilf uns, ihm gleich zu tun. Und stärke uns dazu, segne uns dafür. Herr, mach uns zu Werkzeugen deines Friedens und deiner Gnade und deiner Vergebung. Zu deiner Ehre, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Und dazu segne euch unser wunderbarer Gott. Erfülle euch mit dem Heiligen Geist, mit dieser Kraft, mit der er im Leben von uns am Wirken ist, dieselbe Kraft, mit der er Christus aus dem Toten auferweckt hat, heißt es im Epheserbrief. Aber geht hin, macht Glaubensschritte diese Woche, denn diese Entscheidung, diese Schritte nimmt euch keiner ab. Gott ist da, Gott wird euch treffen, Gott wird euch stärken. Aber oft tut er das erst, wenn wir den ersten Schritt gegangen sind. Also wartet nicht drauf, bis er es tut, sondern geht im Glauben und er wird es tun. Amen. Und dann können wir uns nächste Woche Zeugnisse erzählen, was Gott alles Wunderbares an Heilung gewirkt hat diese Woche. Und das wird ihm wirklich Ehre bringen. Amen.